Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger und ich bin hier im Studio mit meiner Kollegin vom Magazin Evolve, Nadja Rossmann. Hallo Nadja.
Einen schönen guten Abend, hallo.
Wir begrüßen Sie zu Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute sozusagen auch in eigener Sache. Wie Sie ja wissen, ist Evolve eben nicht nur ein wöchentliches Webradio, sondern auch ein vierteljährliches Magazin. Ein Magazin für Bewusstsein und Kultur. Und wir sind gerade mit der neuen Ausgabe unseres Printmediums am Kiosk angekommen und auch die Abonnenten haben das neue Magazin bekommen und wir würden gerne, so wie auch die letzten Male, aus unserem Redaktionsprozess und den letzten 3 Monaten sprechen, wo wir gemeinsam auch mit unseren Kollegen Mike Kauschke und Elisabeth Diebold an der neuen Ausgabe vom Evolve Magazin gearbeitet haben mit dem Titel Die Zukunft in uns, Gesellschaft in Umbruch. Nadja, magst du mal so einführend in ein paar kurzen Worten umreißen, was wir da versucht haben in den letzten 3 Monaten?
Ja, der Titel steht ja als Chiffre für das große Thema soziale Transformation. Und unser Anliegen war es, wirklich einmal ja einen neuen Zugangsweg zu suchen zu dieser Thematik, weil wir wissen alle, dass wir sehr große Herausforderungen vor uns haben. Man muss nur die täglichen Nachrichten sehen und merkt, jetzt zählt es wirklich, was wir tun. Und wir haben wirklich versucht, mit diesem Heft einmal uns nicht nur von all diesen äußerlichen Phänomenen, politischen Prozessen, wirtschaftlichen Herausforderungen treiben zu lassen, sondern haben versucht, mal so von einem Punkt der Unvoreingenommenheit völlig neu überhaupt in die Wahrnehmung zu bringen, was denn soziale Transformation wirklich sein kann.
Ja, einerseits wollten wir mal, wenn ich das so formulieren darf, raus aus dem Elfenbeinturm. Aus dem Elfenbeinturm von Bewusstseinskultur jetzt verstanden im engen Sinn einer spirituellen Kultur und uns auch ja, der politischen Realität stellen und die Zeiten, wie sie gerade jetzt für uns alle sichtbar sind, die fragen ja auch danach, sich wirklich auch damit auseinanderzusetzen. Wir sind in einer Zeit großer gesellschaftlichen Umbrüche, auch großer gesellschaftlichen Fragen, Herausforderungen, wo, und das war unsere Arbeitshypothese, wir denken, dass eine progressive Spiritualität etwas beizutragen hat. Nicht in dem Sinne, wir haben jetzt die Antwort für die Fragen der Welt, sondern diese Perspektive hat hier etwas beizutragen, hat hier etwas anzubieten. Wo gibt es die Menschen, die soziale Fragen, politische Fragen, ökologische Fragen, globale Herausforderungen auch unter der Perspektive von Bewusstseinstransformation ansehen und was haben die hier beizutragen? Kann man doch so sagen, so gingen wir mal auf die Suche.
Ich finde vor allem zentral, wirklich diesen Begriff des Fragens nochmal schwingen zu lassen, weil gewöhnlich, wenn man vor einer Herausforderung steht oder auch nur eine einzige Frage hat, ist darin eigentlich schon die Bewegung und der innere Drang beinhaltet, sofort und möglichst geradlinig auch zu einer Antwort zu kommen. Und letztlich diese Exploration, die wir mit der neuen Ausgabe machen, die versucht eigentlich etwas anderes, nämlich sich wirklich erstmal auf die Fragen überhaupt einzulassen und dann herauszufinden, woher denn die Antworten kommen können.
Und vielleicht auch ganz gut dazu zu sagen, die Fragestellungen haben uns auch radikal herausgefordert. Also wir sind auch sehr damit konfrontiert gewesen, eben nicht die Antworten zu haben und auch nicht so tun zu können müssen, als hätten wir jetzt die großen Antworten, aber gleichzeitig herauszufiltrieren, wo gibt es etwas, wo wir Ansätze sehen, wo gibt es Menschen, die hier Perspektiven aufzeichnen, hier Schritte darlegen, die vielleicht für kulturellen und gesellschaftlichen Wandel aus auch einer Bewusstseinsdimension heraus wegweisend sind, um hier eine Perspektive zu entwickeln, die vielleicht auch so die Arbeitshypothese beinhaltet, wie wir an dieses Thema reingegangen sind, dass die sozialen Herausforderungen ohne einer tiefen Bewusstseinstransformation auch nicht bewältigbar sind. Die politischen Probleme sind allein auf einer politischen Ebene nicht lösbar. Die sozialen Probleme sind allein aus einer sozialen Perspektive gesehen nicht lösbar. Wir müssen uns ansehen, wie wir die Welt wahrnehmen, wer wir als Menschheit in diesem Weltprozess eigentlich sind, wie wir vielleicht auch unsere Eigenwahrnehmung radikal verengt haben und wie diese Verengung der Perspektive sowohl auf als uns, als Menschen, als Subjekte, als auch auf den Naturprozess, den Weltprozess, als wenn ich das mal so krass formuliere, als Objekte der Weltgeschichte, dass das Verengungen der Wahrnehmung sind, die vielleicht Teil des Problems sind, dessen, wo wir alle miteinander als Menschen global gefordert sind.
Ja, das Interessante ist ja, wir leben zumindest in modernen Kulturen wie unseren in einer sehr starken Systemwelt, die sehr viele Strukturen hat, und wir merken, dass eben viele dieser Strukturen nicht mehr so wirklich tragen, dass es knirscht im System. Und das Schwierige an einer Bewegung darüber hinaus ist ja, sich erstmal bewusst zu werden, dass man überhaupt in einem System steckt, das das eigene Denken extrem prägt. Denn solange man versucht, aus diesem System herauszudenken, stolpert man meistens eigentlich mehr über die Grenzen, die das System hat. Und wir haben zum Beispiel im Heft ein wunderbares Gespräch mit Enno Schmidt, einem der Vorreiter des Grundeinkommens. Und der zeigt in seiner Beschreibung, warum er das Grundeinkommen so wichtig findet, eigentlich wunderbar, wie man diese Perspektive umdrehen kann. Häufig wird Grundeinkommen ja erstmal als politisches oder als gesellschaftliches Konstrukt diskutiert. Und dann verliert man sich sofort in diesen Fragen, wer soll das bezahlen, wie soll das gehen? Und Enno Schmidt, der aus einer sehr künstlerischen Sicht auf das Thema kommt, der dreht den Spieß genau rum und sensibilisiert dafür, dass diese Möglichkeit, einmal nicht dem System dienen zu müssen, wenn man durch ein Grundeinkommen diese Freiheit hätte, uns überhaupt in die Lage versetzt, uns erstmal auf eine ganz grundsätzliche Weise zu fragen, wer wir als Menschen sind. Und du hast ja im Gespräch mit ihm, Thomas, da auch einige sehr spannende Erfahrungen gemacht.
Na, vielleicht ist es wirklich ein guter Einstieg, weil es war insofern auch ein interessantes Gespräch mit dem Enno Schmidt, weil er, was für eine Interviewsituation ja eher ungewöhnlich ist, eigentlich mich in Schwitzen gebracht hat, weniger als dass ich ihn in Schwitzen gebracht hätte. Und das hat er genau mit dieser Perspektivenumkehrung gemacht, die du angesprochen hast, die vielleicht auch unsere Herangehensweise an das Thema zumindest mit illustriert, einen guten Aspekt davon mit illustriert, indem er eben gesagt hat, dieses bedingungslose Grundeinkommen, das ja eine große politische Debatte ist, zumindest in gewissen Kreisen, aber auch die großen Medien wie die Zeit und den Spiegel und das Fernsehen mittlerweile erreicht hat. Und in der Schweiz wird es eben sogar eine Volksabstimmung zu diesem Thema geben. Diese Volksabstimmung in der Schweiz, ein Volksbegehren, Verzeihung, zu diesem Thema, geht auf eine Initiative zurück, dass eine Schweizer Initiative für Grundeinkommen in die Wege geleitet hat, wo Enno Schmidt einer der Mitbetreiber ist. Da gibt es mehrere Betreiber. Es gibt Menschen, die hier das hauptsächlich von der ökonomischen Seite her betrachten. Der Enno Schmidt ist interessanterweise hier als Künstler mit dabei Und Künstler muss man ein bisschen weiter ausholen, weil das hat und aufmerksame Hörer dieses Radios werden das auch nachvollziehen können. Das hat mit dem erweiterten Kunstbegriff von Josef Beuys zu tun, dem er sich auch sehr verpflichtet fühlt, hier uns vor Fragen zu stellen, die wir vielleicht einmal nicht so sehen. Und was er meint, dass eigentlich die Kraft dieser Initiative für Grundeinkommen schon darin besteht, wenn wir uns als Menschen die Frage stellen, wenn mein in der Welt sein jetzt nicht primär davon angetrieben ist oder nur davon angetrieben ist, dass ich meine Rechnungen zahlen kann, dass ich meine Miete zahlen kann, dass ich den Strom zahlen kann, dass ich meiner Familie soziale Sicherheit geben kann. Wenn da der Druck rausgenommen wird, ist das einerseits etwas, was uns allen als sehr wünschenswert erscheint, aber andererseits stehen wir von einer ganz anderen Fragendimension. Was will ich dann eigentlich machen? Also wenn es nicht darum geht, hier einfach all die Notwendigkeiten zu leben, um leben zu können, wenn das ökonomisch getragen ist, zumindest auf der notwendigen Seite, also im Basisgrundeinkommen, nicht auf der Luxusseite, also dass mein Überleben gesichert ist, dann muss ich mein Menschsein anders anfragen. Auf einmal bin ich in einer Weise angefragt, ja, was will ich hier überhaupt tun? Was liegt mir am Herzen? Was ist die Vision dessen, was ich in dieser Welt machen will? Wofür brenne ich? Wo ist meine Liebe? Wo ist meine Begeisterung? Ich bin mit Fragen konfrontiert, mit denen ich nicht so sehr konfrontiert bin, wenn ich sag's mal so salopp, mir die Ausrede erlauben kann, dass ich für diesen Luxus eigentlich keine Zeit habe, weil ich muss mal meine Rechnungen begleichen. Und viele von uns haben das eigentlich bis zum Lebensende, also diese, wenn ich das so provokativ sagen darf, Ausrede, dass wir uns mit diesen vielleicht eigentlichen Fragen, wozu will ich eigentlich hier sein, gar nicht konfrontieren können dürfen, weil wir müssen ja zuerst das andere erledigen. Wenn das andere aber zumindest im notdürftigsten mal erledigt ist, das heißt, ich könnte hier sein, ohne dafür irgendeinen Job annehmen zu müssen, welche Arbeit brennt mein Herz für? Das kann nach einer vielleicht Vorfreude, endlich einmal diese Freiheit zu haben, auch einen Schock der Freiheit auslösen, auf einmal auf diese Frage eine Antwort finden zu müssen. Und zwar nicht eine Antwort, die ja wäre schön, wenn, sondern eine Antwort, die eine praktische Antwort ist, die mich zwingt, das Leben danach zu ändern oder zwingen kann, könnte, das Leben danach zu ändern. Also wenn diese Dimension Teil dessen ist, wie wir anfangen, über die Welt nachzudenken, kommt eine andere Dimension hier mit ins Spiel, die, so Inno Schmidt sagt, allein uns damit zu konfrontieren, ist schon eine gesellschaftliche Vision, nicht den ökonomischen Zwang als alleiniges Argument gelten zu lassen, sondern das, was wirklich in unseren Herzen brennt.
Ja, es ist irgendwie der Türöffner eigentlich dazu, dass wir wirklich Gestalter werden können. Also so dieser Schwenk vom passiv in der Welt sein und einfach reagieren auf das, was ist, dorthin sich wirklich bewusst zu werden, dass Welt eigentlich immer auch das sein kann, was wir gestalten. Und das wirklich von innen heraus in seinem eigenen Inneren erstmal als drängende Frage auch wahrzunehmen. Und ich denke, das Spannende ist, dass das öffnet auch ganz viele andere Wahrnehmungskanäle, weil wenn wir uns auf die Welt beziehen, tun wir das ja häufig sehr denkend, weil wir einfach bestimmte Gewohnheiten haben, Welt zu betrachten. Und in dem Moment aber, wo man wirklich diese tiefste innerliche Berührtheit erstmal zulässt, steht man auch in einer gewissen Sprachlosigkeit und in einem Staunen da, weil man auf einmal merkt, dass es nicht mehr darum geht, nur noch in Resonanz zu etwas Äußerlichem zu gehen, sondern zu lauschen, was ist denn der Impuls, der sich aus mir selber in die Welt bewegen möchte. Und das öffnet eine völlig neue Wahrnehmungsperspektive, die zum Beispiel dann auch wirklich diese Herzensdimension einbezieht, die nicht nur so ein reines emotionales Fühlen ist, sondern auf einmal wirklich unsere Verbundenheit mit der Welt in einer ganz anderen Weite erkennen lässt. Wir haben im Magazin auch ein Interview mit Charles Eisenstein und der hat sich da sehr, man kann schon fast sagen, poetisch eigentlich in das Thema hineinbewegt, weil er eben anfängt, bewusst zu machen, dass viele Dinge, die uns heute bedrängen, auf der Faktenebene überhaupt nicht mehr fassbar sind und dass wir eigentlich, indem wir trotzdem versuchen, sie auf der Faktenebene in den Griff zu bekommen, ihnen nur noch mehr ausgeliefert sind.
Und ich glaube, dass da auch die Bewusstseinsebene eine große Rolle spielt. Und da treffen sich so Gedankengänge von Charles Eisenstein mit einem Mann, den ich auch in meinem Artikel sehr stark reingebracht habe, indem ich mich auf den sehr etablierten Sozialphilosophen Jürgen Habermas bezogen habe, der eine Differenzierung, eine begriffliche Differenzierung reinbringt, die aus meiner Sicht uns erlaubt, die sozialen, politischen Herausforderungen der Welt unter einem bestimmten Gesichtswinkel zu sehen, der andere Perspektiven eröffnet. Und Jürgen Habermas ist eben hier nicht in der Gefahr, ein esoterischer Spinner zu sein, sondern er ist, das kann man, glaube ich, einfach sagen, momentan der weltweit anerkannteste Sozialphilosoph unserer Zeit, sagt, der eigentliche Grundkonflikt unserer Gegenwart ist ein Konflikt zwischen den Lebenswelten, die wir haben und leben, und den Systemwelten. Und er führt das in seinen Büchern in großer Vielfalt aus, was aber, glaube ich, in Kürze vermittelbar ist. Lebenswelt ist das, wo wir uns als Menschen in direkter Beziehung miteinander verständigen können. Das heißt, es ist diese Werteebene, wo wir in Beziehungen miteinander uns finden, etwas als wertvoll, als wünschenswert, als liebenswert, als lebenswert zu betrachten. Und die Währung dieser Lebenswelt ist Verständigung, um es mal einfach zu sagen. Die Währung dieser Lebenswelten sind Verständigungen, die aber nur in menschlichen Beziehungen lebbar sind. Systemwelten sind Welten, die aus dem Abstraktionsprozess unserer gesellschaftlichen Dynamik entstanden sind. Und da kann man viel dazu sagen. Im Prinzip gibt es zwei Abstraktionsgrößen. Das eine ist die Abstraktion von Geld. Und das andere ist die Abstraktion von bürokratischer staatlicher Macht. Jetzt nicht, dass das per se was Schlechtes wäre, aber dass das, und das ist das Grundargument von Habermas, dass die Systemwelt, gehalten durch abstrakte Kräfte wie Gelddynamiken und abstrakte Kräfte wie bürokratische, das heißt nicht persönliche über Beziehung gelebte, sondern abstrakt geführte Machtbeziehungen, eine Eigendynamik entwickelt haben, die im starken Kontrast zu einem verständnisorientierten, auf Lebenswelt ausgerichteten Miteinander stehen. Und es ist auch nicht so, dass jetzt auf der einen Seite alles gut und auf der anderen Seite alles schlecht ist. Es gibt durchaus auch Lebenswelten, die, ich sag's mal salopp, nicht unterdrückungsfrei sind. Und diese abstrakten Systemwelten, die sind eigentlich können ein Stützinstrument unserer Beziehung sein. Aber sie, und das ist das Grundargument vom Habermas, und sie können sich verselbstständigen, und sein Argument ist, sie haben sich in der modernen europäischen Geschichte seit der Reformation und der Neuzeit verselbstständigt, und es kommt zu etwas, was er als epidemisches Phänomen sieht, nämlich zu einer Kolonisierung unserer Lebenswelten durch die Systemwelten. Auch dazu könnte man sehr viel sagen, aber um es zu verdeutlichen, wenn persönliche Beziehungen immer mehr ersetzt werden durch Warenbeziehungen, das heißt etwas, was wir früher in Freundschaft oder in Familienbeziehungen oder im Bekanntenkreis gemacht haben, jetzt immer mehr über eine Warenbeziehung, also eine Kaufbeziehung mit einem Marktwert geregelt wird, entsteht eine Kolonisierung dessen, was eigentlich über Verständigung miteinander gelebt wird, durch die Eigendynamiken eines Geldsystems und eines bürokratischen Machtsystems. Ich glaube, das ist eine Tiefenanalyse gesellschaftlicher Konflikte weltweit, und Habermas analysiert viele globale, auch koloniale Konflikte mit dieser tiefen Dimension. Habermas ist kein spiritueller Denker. Mit dem, was du gerade angesprochen hast, tief zusammengeht. Weil, wenn nur mal Systemgrößen entscheidungsrelevant werden, ist das, was uns wirklich am Herzen liegt, immer irrelevanter. Oder noch verdrehter, es entsteht ein Systemdruck, dass unsere Herzenssehnsüchten Teil eines Marktmechanismus werden. Das heißt, dass es Mechanismen gibt, dass unsere Sehnsucht nach dem neuesten iPhone, nichts gegen iPhones, marktmäßig versucht wird, zustande zu bringen, und die lebendigen zwischenmenschlichen Beziehungen hier ins Abseits gedrängt werden. Gibt es hier eine Möglichkeit, sich wieder tief auf einer tiefen Ebene zu verständigen, was eigentlich Lebenswelten ausmachen könnten und was in einem tiefen Sinn Lebenswelten sind, die, auch hier wieder mit Habermas gesprochen, eine Umkehrung dieses Kolonisierungsprozesses ermöglichen. Das heißt, den Verständigungsprozess, was wollen wir eigentlich, diesen Verständigungsprozess in der Welt wieder Macht zu geben, um unsere Utopien, also das, wo unsere Herzen, um jetzt mit Eisenstein zu sprechen, eine andere Welt wahrnehmen, die möglich ist, um dem einen wirklichen realpolitischen, gesellschaftlichen Machtfaktor zu geben. Und da spricht jemand wie Eisenstein eben, dass es ein absolut unterbewerteter Faktor ist, wahrzunehmen, was wir eigentlich gemeinsam bewirken können, wenn wir uns trauen, wieder, ich sag so, große Träume zu träumen. Jetzt nicht im naiven Sinn, sondern im real, auch vernünftigen, erwachsenen, aber eben auch träumen. Das heißt, der Sehnsucht des Herzens, dessen, was wir als Menschen aus einer tiefen menschlichen Verständigung heraus als wünschenswert erfahren, lebenswert erfahren, was wirklich tiefsten Sinn gibt, dem gesellschaftliche Macht geben zu können, was möglich wird, wenn wir versuchen, Wege zu finden, dem einen Weg zu bahnen.
Ja, und das ist frei jedweder Naivität, weil das Interessante ist ja, diesen Sinn dafür haben wir, obwohl die Systemwelten uns häufig so vordergründig erscheinen, den Sinn dafür, wofür unser Herz wirklich schlägt, den haben wir ja nicht verloren. Ich fand das ganz interessant, ein anderes Gespräch, das wir im Heft haben mit dem Zukunftsforscher Dune Elgin hat mir das so deutlich vor Augen geführt. Der arbeitet seit 4 Jahrzehnten wirklich im Bereich soziale Transformation und erzählt, dass weltweit, gleich in welcher Kultur, wenn er Menschen, mit denen er arbeitet, fragt, wo sie glauben, dass wir als Menschheit gerade stehen, bekommt er eigentlich immer die gleiche Antwort, egal in welcher Kultur er ist. Die Menschen merken, wir sind eigentlich erst so im jugendlichen Alter, vielleicht der Rebellion, das noch nicht so wirklich wissens und haben noch viel Reifungspotenzial. Und das ist etwas, was Menschen einfach wahrnehmen. Und dieser Schritt dazu, es nicht nur wahrzunehmen, sondern dann auch als Entwicklungsmöglichkeit zu sehen, der ist nicht sehr groß. Es braucht eigentlich nur wirklich diesen Mut, es nicht nur bei der Wahrnehmung zu belassen. Und das ist unglaublich spannend, weil in dem Moment, wo man einfach diese eigene Fähigkeit zu einer weiteren Wahrnehmung, die sich nu nicht nur auf punktuelles Verstehen der Welt, wie sie gerade ist, bezieht, wenn man sich darauf einlässt, dass wir ja auch in der Unschärfe, in diesem die Welt wieder als Ganzes wahrzunehmen, dass das eine Fähigkeit ist, die wir schon haben, dann kommen auch auf einmal ganz andere Fragen zum Vorschein. Dann fragen wir uns zum Beispiel nicht, wie Griechenland seine Staatsschulden zurückbezahlen soll, sondern dann fragen wir uns vielleicht, wie können wir als europäische Gemeinschaft gemeinsam ein gutes Leben für alle möglich machen. Und in solchen Blickwinkeln und diesen leichten Veränderungen und verbunden mit dem Mut, sich wirklich auch dem, was aus einem neuen Denken in einem selbst passieren kann, zu stellen, wird auf einmal, eine andere Welt innerlich schon so als Funke erfahrbar. Und das ist das, was Eisenstein, auch meint, wenn er sagt, dass wir im Herzen diese andere Welt, schon auf eine gewisse Weise, kennen.
Ich glaube, den Dual Engine, ich bin echt sehr froh, dass wir ihn dafür gewonnen haben, Teil dieser Ausgabe vom Evolve Magazin zu sein, weil er einen sehr wichtigen Gedankengang hier mit reinbringt, der wirklich auch mit illustriert, wie eine progressive Spiritualität im gesellschaftlichen Kontext etwas zu sagen hat. Und das hat was damit zu tun, was ich vielleicht auch so eine Vertiefung des Verständnisses dieses Begriffs Lebenswelt vom Jürgen Habermas bezeichnen würde, die der Dual Engine, und wie du sagst, der Dual Engine ist seit 4 Jahrzehnten wirklich ein Sozialaktivist und ein amerikanischer Autor, der hier sehr viel publiziert hat und auch in Frage von der Relevanz von Medienpolitik hier sehr viel auch inhaltlich beigetragen hat in den letzten Jahrzehnten, hier einfach einen grundsätzlichen Ansatz verfolgt, der dem Wort Lebenswelt eine andere Bedeutung und eine andere Tiefe gibt. Und es ist ein ganz einfacher Ansatz. Er geht demnach, dass die Grundvoraussetzung, mit der wir gesellschaftliche Probleme ansehen und in der wir unser gesellschaftliches Miteinander organisieren, mehr als wir uns dessen bewusst sind, ein mechanisches Verständnis des Weltganzen ist. Das heißt, wir haben, und er geht auch darauf ein, was sozusagen auch die bewusstseinsgeschichtlichen Gründe dafür sind, ein Verständnis, dass die Welt, dieser Globus und letztendlich der ganze Kosmos eigentlich eher zu verstehen sind als ein großer Mechanismus und nicht als ein organisch Lebendiges. Und er führt sowohl aus seiner existenziellen Erfahrung als auch durch moderne Wissenschaft untermauert an, dass es mindestens genauso legitim ist, nicht nur unsere Erde, den Globus, als ein lebendiges Ganzes zu verstehen, sondern den Kosmos als Ganzes, als ein organisch lebendiges Ganzes wahrnehmen zu können. Das heißt, dass es wissenschaftlich abgedeckt mindestens so viele Argumente gibt, das auch so verstehen zu können, als es als ein totes mechanisches Ganzes zu verstehen, dass aber die Herangehensweise, wenn wir das wirklich als zu unsere Beziehungen nicht nur untereinander, sondern auch zu diesem Planeten und auch zu dem der Gesamtheit des Universums als eine Teilnahme an einem gelebten Ganzen wahrnehmen, wir eine andere Beziehung und eine andere soziale Praxis daraus ableiten können, als die, wenn wir uns als isolierte, lebendige Inseln in einem toten Nichts verstehen. Und einfach zu sehen, was bedeutet es, wenn diese Lebendigkeit Teil dessen ist, wie wir wirklich miteinander Beziehung und Gesellschaft aufbauen. Und dass hier aus diesem Wertewandel, das wirklich anders sehen zu können, eine andere soziale Praxis entsteht. Nicht, dass das allein die Lösung ist, aber zu sehen, dass das mit ein Problem ist, dieser Ausgangspunkt von Getrenntheit und Totheit, und nicht wahrnehmen zu können, dass wir eigentlich ein lebendiges, inmitten eines ungeteilten lebendigen Ganzen sind, das in sich eine große Lebensgeschichte ausmacht. Und er geht wirklich in dem Interview, aber noch viel mehr in seinen Büchern, darin, welche sozialen Konsequenzen dieser Perspektivwechsel mit sich bringt.
Ja, und das Interessante ist, dass an ganz anderen Ecken Menschen auch schon dieses Gespür dafür haben, wie dieser Perspektivwechsel dann auch wieder eine Rückwirkung auf bestehende Systeme haben könnte. Wir haben im Heft auch ein spannendes Interview mit Marina Weißband über liquide Demokratie. Und da, finde ich, kommt genau das schon zum Ausdruck, dass eben auch Politik als System nichts strukturell Fixes sein muss, sondern dass wir diese Lebendigkeit auch anfangen können, in Systeme hineinfließen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Marina Weißband arbeitet das sehr schön raus, wie zum Beispiel die Idee, dass man sein eigenes Stimmrecht durch ein System des Vertrauens auf andere Menschen, die vielleicht von bestimmten Themen mehr wissen als man selbst, überträgt. Das ist so ein wunderschönes Beispiel, wie sich diese Denkweise auch gleich wieder auf einer praktischen Ebene zum Ausdruck bringen lässt. Und zwar in einem konstanten Fließen. Weil die Grundidee von liquider Demokratie ist es nicht mehr, dass man einmal sein Kreuzchen macht und sich dann die nächsten 4 oder 5 Jahre zurücklehnt, sondern sie ist es wirklich, dass man sich als Teil des Lebensprozesses, der eben auch in Teilen ein politischer Prozess ist, versteht und immer wieder selbst überlegt, welche Verantwortung möchte ich selbst übernehmen? Und welche Verantwortung möchte ich delegieren und wer ist dafür auch geeignet? Und das führt sofort zu einem ganz anderen persönlichen Verhältnis zum politischen.
Ja, die Marina Weißband, das Spannende an ihr ist ja, sie kommt ja aus einer ganz anderen Ecke. Ja? Erstens ist sie sehr jung. Zweitens ist sie jetzt nicht irgendwie, nicht zumindest, dass ich wüsste, eine Bewusstseinsdenkerin oder eine Denkerin einer progressiven Spiritualität. Diejenigen von unseren Zuhörern, Zuhörern, die sie vielleicht jetzt nicht kennen, sie war eine Zeit lang die Sprecherin der Piratenpartei, wie die Piraten diesen großen, kurzen Höhenflug gehabt haben. Und sie ist mir damals schon aufgefallen bei einigen Talkshows, weil sie eine wache Präsenz in diese Talkshows hineingebracht hat, die unheimlich inspirierend war, zumindest sie unheimlich inspirierend auf mich gewirkt hat, jetzt unabhängig davon, was das jetzt über die Piratenpartei als politisches Projekt gesagt hat. Ein Punkt, den sie betont hat, und das hat vielleicht was Naives, aber ich glaube, dass es eigentlich nur auf dem ersten Anschein naiv ist und auf dem zweiten Ansatz nicht nur tief intelligent, sondern auch tief menschlich ist. Sie hat gesagt, ich brauche meine politischen Gegner. Ich brauche meine politischen Gegner, weil meine politischen Gegner Perspektiven in den Dialog einbringen, die von mir nicht gehalten werden können. Und weil die Lösung, die politischen Lösungen nicht von mir und meinem politischen Gegner kommen, sondern die Lösungen kommen aus dem Dialogprozess des politischen Prozesses heraus. Also wenn Politiker so denken, glaube ich, verändert sich was radikal in der Politik. Und ich glaube, es ist eine tiefe Wahrheit, die hier ausgesprochen ist, dass wir eigentlich, um jetzt nicht auf die politischen Gegner zu beschränken, diejenigen, die andere Perspektiven einnehmen, auf welche Fragen auch immer, und jetzt eben auch im politischen Raum, dass wir diese Menschen eigentlich brauchen, weil sie Perspektiven auch entwickeln und entfalten, die sonst vielleicht genau meine blinden Flecken ausmachen. Und im Zuhören, im gegenseitigen Zuhören entsteht kollektive Intelligenz. Und als junge Frau und offensichtlich technikaffine Frau, sieht sie hier auch die große Möglichkeit der neuen sozialen Medien. Und das hat was sowohl mit dem, was Dual Engine reingebracht hat, als auch was Habermas hier reinbringen würde, als auch was Charles Eisenstein hier reinbringt. Das hat was mit Beziehungsfähigkeit zu tun. Das Internet und die Internetmedien richtig benutzt, man kann sie auch falsch benutzen, potenzieren auf eine radikale Weise unsere Beziehungsfähigkeit. Das heißt, wir sind, und das ist, glaube ich, im positiven Sinn die Utopie einer liquiden Demokratie, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, große soziale Prozesse im staatlichen Dimension oder vielleicht sogar im interstaatlichen globalen Dimension allein auf anonyme Marktmächte oder anonyme bürokratische Strukturen abzuhandeln, sondern wir sind in der Lage, neue, große, vielleicht auch globale Beziehungsstrukturen zu entwickeln, wo, das ist das, was du angesprochen hast, wir über Entwicklung von Vertrauen und Vertrauen ist ja eine grundmenschliche Beziehungsstruktur, wir in diesem Dialog kollektiv auch organisiert, eine kollektive Intelligenz durch permanenten Dialog über die sozialen Medien und den politischen Prozess entwickeln können. Und hier eine politische Utopie drinnen ist, die, ob sie haltbar sein wird und wie sie haltbar sein wird, das wird sich alles zeigen. Ich finde sie zumindest radikal spannend.
Für mich kommt da auch noch eine andere Dimension zum Ausdruck, die es wert ist, nochmal bewusst gemacht zu werden. Nämlich dieses, dass wir im Moment eigentlich eher so in einer Phase des prozesshaften Übergangs sind und nicht des, ja, wie soll ich es nennen, des konkrete Lösungen Bauens oder so, sondern es verändert sich wirklich auch was in der grundsätzlichen Herangehensweise an Herausforderungen. Weil das, was du am Beispiel von Marina Weißband beschrieben hast, so diese positive Voreingenommenheit für Gegensätzliches, die schafft ja erstmal überhaupt Räume, in denen Reibung möglich ist, in denen Austausch möglich ist. ist und in denen sich das, was real gerade ist, überhaupt begegnen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zu einer früheren Protestkultur. Mhm. Weil wenn wir so auf die Kulturentwicklung schauen, es ist der große Segen der Postmoderne, dass sie überhaupt diese Sensibilität dafür geschaffen hat, dass wirklich alle Menschen ein Entfaltungsrecht in dieser Welt haben sollten. Aber so diese früheren Aktivistengenerationen haben sich häufig in einem gegen etwas sein, gegen ein bestehendes System kämpfen verschlissen. Und jetzt zeichnet sich gerade so zart ab, dass eigentlich, wenn man diese Spannung zwischen vermeintlich Gegensätzlichem erst einmal aushält, dass dann genau in diesen Zwischenräumen sich völlig neue Kräfte und Perspektiven formieren können. Und ich denke, das ist, wenn man jetzt wirklich auf den globalen Prozess schaut, auf eine gewisse Weise die einzige Chance für ein Weitergehen. Weil dieses Gegeneinander, bei dem man erwartet, dass am Ende sich eine Perspektive durchsetzt, das funktioniert in der Heterogenität der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr. Und hat deswegen etwas sehr Realistisches, wenn man wirklich überhaupt angemessene Wege findet, sich mit dieser Vielfältigkeit auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig merkt man auch, wir haben im Heft ja nicht nur das Schwerpunktthema, sondern auch wieder einige spannende kleine Stücke. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wir porträtieren dieses Mal die Cool Ideas Society. Das ist ein Projekt von jungen Menschen, die größtenteils noch studieren oder gerade ins Berufsleben einsteigen. Die sind so Ende 20, vielleicht Anfang 30. Und wenn man sieht, wie diese jungen Leute schon mit einem ganz anderen Verständnis von Prozesshaftigkeit anfangen, über die Welt nachzudenken und zum Beispiel in Dialogforen dann auch mit einer Selbstverständlichkeit erst einmal meditieren, um irgendwie den Kopf frei zu bekommen und dann mit neuen Kommunikationsformen experimentieren, um diese Weisheit der vielen nicht in der Beliebigkeit sich verlieren zu lassen, sondern wirklich so diese Bezugnahme herzustellen, dann merkt man so, dass dieser Wandel und diese Transformation in etwas Besseres hinein, dass das an unwahrscheinlich vielen Stellen schon passiert, aber eben auf eine Weise, die nicht mehr sofort Welt als Ganzes verändert. Und das Interessante ist, wir haben im Heft auch noch einen großen Namen, Otto Schama, der natürlich mit seinem Wandel vom Ego zum Eco-Bewusstsein diesem ganzen Transformationsthema ein wunderbares Label eigentlich gegeben hat, dass man wirklich diese Dimensionen greifen kann. Und Otto Schama zeigt auch, wie selbst in den etablierten Unternehmen, die heute noch für viele der Schwierigkeiten, die wir haben, auch in Teilen verantwortlich sind, wie auch in dieser Welt immer mehr Menschen anfangen, in neue Erkundungsprozesse einzutauchen, weil sie einfach spüren, dass etwas an Grenzen stößt.
Ich glaube, wir haben hier noch zwei Namen, die wir hier nennen müssen, wo ich stolz bin, dass wir sie hier mit in diesem Heft drin haben. Das eine ist der Otto Schama, genauso auch der Nicanor Perlas. Ich glaube, dass beide hier ganz entscheidende Impulse geben, wie auch eben aus einer, ich sag's mal, bewusstseinsbewussten Perspektive gesellschaftliche Prozesse angesehen werden können. Der Nicanor Perlas, der, und das bin ich auch happy, aus einer ganz anderen Weltgegend kommt. Nicanor Perlas kommt aus den Philippinen und hat hier einen Denkansatz für die globale, für den globalen Weltprozess, der interessanterweise sehr nah wieder an Habermas dran ist, an diesem Verständnis zwischen Lebenswelt und Systemwelt, indem er eine Zeitdiagnose gibt, in der er sagt, was gerade momentan entsteht, ist, dass neben einer globalen Ökonomie der großen Finanzmächte und Finanzzentren und wirtschaftlichen Dynamiken, vor allem der multinationalen Konzerne, und einem globalen politisch-bürokratischen Prozess der internationalen Diplomatie, Machtpolitik, UNO-Politik. Wir in einer Zeit leben, und das muss man ja auch sehen, dass das ein neues Phänomen ist und auch wertschätzen, es eine, er sagt es zugespitzt, eine dritte globale Macht gibt. Und das ist die globale Zivilgesellschaft. Die globale Zivilgesellschaft mit solchen Organisationen wie WWF, wie Greenpeace, in den verschiedensten Dimensionen, und auch nicht, dass das jetzt alles nur tolle Organisationen sind, die haben auch ihre eigenen Probleme, aber der große Unterschied ist, die globale Zivilgesellschaft funktioniert wieder beziehungsorientiert. Während die globale Ökonomie Gelddynamik orientiert ist, während die globale Diplomatie und Politik, Machtpolitik bürokratische Macht orientiert ist, entsteht hier auch wieder unterstützt durch die modernen Kommunikationsmöglichkeiten, die hier eine zentrale Rolle spielen, eine dritte real wahrnehmbare Kraft einer globalen eines Verständigungspols der globalen Zivilgesellschaft, der auch alle seine Schwächen hat. Das ist jetzt nicht, dass da jetzt auf einmal das Paradies ausbrechen würde, aber das einmal zu wertschätzen und auch in eine politische Analyse und auch in eine politische Strategie mit einzubringen, dass es hier die Möglichkeit gibt, sich verständigungsorientiert über globale Probleme auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was Nicolas Perlas hier meines Erachtens wirklich in die Diskussion einbringt und was hier sehr wert ist, aufgenommen zu werden, weil er all dem, was die anderen Autoren und Autorinnen hier mit reingebracht haben, wirklich auch in diesen globalen politischen Kontext reinsetzt. Und Otto Schama, den du gebracht hast, ist, glaube ich, wirklich einer der zumindest mir bekannten spannendsten Denker, die hier diese Innenperspektive in die Frage, wie organisieren wir das globale Außen, hier mit einbringen. Und er bringt es sogar auf eine schöne Zuspitzung, indem er den Begriff der Achtsamkeit verwendet. Und der Begriff der Achtsamkeit ist ja mittlerweile ein Hype-Begriff. Du kennst den auch persönlich gut, weil du aus anderen Hintergründen in deiner Arbeit mit dieser Achtsamkeitsbewegung direkt sehr auch involviert bist. Aber die Achtsamkeit, wie sie momentan kultiviert wird, ist eine Achtsamkeit, die eigentlich eine individuelle Achtsamkeit ist. Und er sagt, und das ist alles dieses vom Ego zum Öko, das du angesprochen hast, es braucht eine Kultivierung einer sozialen Achtsamkeit. Und es gibt hier, ich lese das ganz kurz aus dem Interview mit ihm vor, einfach nur, um einen Eindruck zu geben. Das sagt natürlich jetzt für sich noch nicht sehr viel, aber es gibt einen Eindruck. Er spricht, dass aus dieser sozialen Achtsamkeit Akupunkturpunkte einer sozialen Veränderung wahrnehmbar sind, auf die man sich konzentrieren muss und über die soziale Prozesse veränderbar sind. Und er nennt hier 8 Akupunkturpunkte, und er beschreibt das so: Die 8 Akupunkturpunkte, die wir sehen, beziehen sich auf die ökonomische Produktion und deren notwendige Weiterentwicklung. Das sind erstens Natur, vom Rohstoff zum Ökosystem. Zweitens die Arbeit, von Jobs zu kreativem Unternehmertum. Drittens das Kapital, vom Profit zu sinnvoller Investition, also die klassischen ökonomischen Produktionsfunktionen. Und heute kommt aus seiner Sicht noch dazu, viertens Technologie, vom Systemfokus zum Fokus auf Mensch und Natur. Fünftens Leadership, vom individuellen Helden zum gemeinsamen Wahrnehmen und zur gemeinsamen Willensbildung. Und dazu kommen noch Sechstens Konsum, vom Konsumismus zum bewussten kollaborativen Teilen. Siebtens Governance, von Hierarchie und Konkurrenz zu ko-kreativen Feldern. Und achtens Eigentum, von Staats- und Privateigentum zu Gemeineigentum. In seinem Buch, das heißt ja auch vom Ego zu Öko, schreibt er das auch im Detail, wie er diese Akupunkturpunkte als mögliche Ansatzpunkte für soziale Aktivität sieht. Und einfach so wie hier, das ist jetzt sagen nur überschriftenmäßig kurz abgehandelt, aber wie er sie benennt, glaube ich, zeigt sich wunderschön, dass hier eine Bewusstseinsdimension in eine soziale Fragestellung mit reinkommt, die ich unheimlich spannend und unheimlich produktiv finde.
Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich hilfreich, sich all diese Facetten als Gesamtbild einfach bewusst zu machen, weil keine Gruppe, kein einzelner Mensch könnte jetzt all diese 8 Perspektiven selbst gleichzeitig abdecken. Aber indem man dieses Bewusstsein entwickelt, wie all diese Facetten zusammenhängen und wie sie sich auch zusammen weiterentwickeln können, wird einem dann auch viel deutlicher, dass jeder Punkt in diesem ganzen System ein Punkt des Beginns sein kann.
Ja, Sie sehen, wir sind von den Autoren dieses Magazins sehr begeistert. Nicht, dass jetzt hier auf einmal sich alle Lösungen ausbreiten würden. Diesen Wahn sind wir nicht verfallen. Aber ich glaube, dass es Beiträge sind, die unser eigenes kreatives Denken anregen und erlauben, wirklich auch eine Aussicht zu entwickeln, wie die Herausforderungen der Gegenwart eben auch aus einer Bewusstseinsperspektive auf einer neuen Weise gesehen werden können. Ich würde gern hier auch die verbleibenden 10 Minuten noch dazu benutzen, die ein oder die andere Hörerfrage hier mit reinzubringen und gehe am besten gleich zu unseren E-Mails. Da schreibt eine Hörerin, liebe Freunde, so spannende Ausblicke, was meint ihr zu uns Zuhörern und Leser, inwiefern kann das Aufnehmen solcher Bilder uns da unser Drinstehen in der Gesellschaft verändern? Oder was wäre der Unterschied, ob wir solche Bilder entwickeln oder nicht?
Also ich glaube, wenn wir solche Bilder nicht entwickeln, dann macht unser Hiersein keinen Sinn. Das was jeden Atemzug von uns allen überhaupt eine Wertigkeit gibt, ist wirklich genau dieser Versuch, Bilder zu entwickeln, Vorstellungen, Möglichkeiten zu entwickeln, zu bewegen und mit anderen zu teilen. Weil das, was ist, das ist schon. Und ich merke so jetzt, nachdem wir so lange über dieses Heft gesprochen haben, wie wirklich all diese Impulse auch diesen Sog kreieren können, wenn man sich einfach auch vorbehaltlos darauf einlässt und wirklich auch in so eine spielerische Freude des Ausprobierens wiedergeht und sieht, es gibt keine fertigen Blaupausen, es gibt ein paar Ideen, aber letztlich sind wir eben alle auch in diesem eigenen Berührtsein gefragt, in Resonanz zu gehen.
Ein Hörer fragt, Gespräche über soziale Veränderungen laufen ja auch irgendwann auf die Frage hinaus, was kann ich konkret tun? Habt ihr darauf Antworten gefunden?
Also da würde ich wirklich mit Enno Schmidt antworten wollen und sagen, es ist wert, diese Frage für sich selbst so lange zu bewegen, bis man es nicht mehr aushält und aufspringt und weiß, was zu tun ist. Weil Antworten im Sinne von dem, was bisher Antworten sind, gibt es auf diese Frage nicht, sondern das ist wirklich ein Impuls, den man erlauben muss, zu wachsen und sich auszudrücken. Und auch, ich sag mal, in einer vielleicht erstmal Unbestimmtheit sich auszudrücken.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es hier viele Möglichkeiten gibt, und dass die alle in ihrer Unterschiedlichkeit notwendig sein. Also das ist auch Teil dessen, was mir jetzt auch mit den ganzen Autoren und Autorinnen des Magazins einfach bewusst geworden ist oder wieder bewusster geworden ist, wie sehr unterschiedliche Initiativen zur gleichen Zeit notwendig sind. Sei es das, was du an Elgin hier entwickelt hat in Amerika mit seinem Sozialaktivismus und auch seiner Fokussierung, auf was wir hier gar nicht eingegangen sind, wie wir mit der Medienlandschaft hier umgehen können. Sei es Dinge wie liquide Demokratie, sei es Initiativen wie das Grundeinkommen, das aus meiner Sicht hier wirklich auch, gerade wie du es angesprochen hast, einfach auch eine große bewusstseinsverändernde Kraft hat. Über Initiativen wie Gemeinwohlökonomie haben wir jetzt hier überhaupt gar nicht gesprochen. All das ist da. Was mir am meisten natürlich in den Sinn kommt, ist auch etwas, was wir selber hier beitragen wollen. Und das ist schlicht und einfach die Entwicklung einer Dialogkultur. Also das, was auch die DNA unserer Arbeit hier auch bei Evolve und unserer Dialog- und HRW-Arbeit ausmacht, ist sowohl im kleinen als auch im großen globalen Zusammenhang die Entwicklung einer Dialogkultur, die erlaubt, kollektiver Intelligenz einen lebendigen Ausdruck zu geben. Das ist nicht die Lösung aller Dinge, aber ich glaube, es ist ein notwendiger Bestandteil all dessen. Und neben all diesen Initiativen, die in diesem Magazin auch sichtbar werden, ist die Kultivierung einer Dialogkultur auch im tiefen Sinn bewusstseinsorientiert, wie wir das hier in unserer Arbeit verstehen, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Und ich muss es nochmal reinbringen. Es hat für mich wieder mit Jürgen Habermas zu tun. Sein theoretisches Hauptwerk heißt nicht umsonst Theorie des kommunikativen Handelns. Und er sieht das als er kommt ja aus der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, er sieht das als eine Kritik, wie er es nennt, als eine Kritik der funktionalistischen Vernunft. Das heißt, hier wirklich zu sehen, im Dialog und im dialogischen Ganzen liegt die Antwort. Habermas entwickelt es auf seiner systemtheoretischen Analyse auch. Ich glaube, dass wir, wenn wir unsere gesellschaftliche Realität wirklich auch als Menschheit entwickeln wollen, wird diese Dialogkultur in welcher Form auch immer einen großen Stellenwert geben müssen.
Ja, und das, was durch uns als besondere Menschen zur Lösung beiträgt, das ist immer das, was uns schon nahe ist. Also es ist nicht so, dass wir jetzt groß im Außen suchen müssten, was kann ich genau tun oder wa gar fragen, was sollte ich tun, sondern es ist wirklich in der Bezogenheit auf die Welt gleichzeitig in sich selbst wahrnehmen zu können, was kann denn mein Beitrag sein? Und das ist halt eine Frage, die wir uns, glaube ich, viel zu selten in der alltäglichen Beschäftigtheit stellen. Aber wenn es uns gelingt, diesen Funken, den wir in uns wahrnehmen, in eine Verbindung zu bringen mit anderen und eben in diese kommunikative Auseinandersetzung eintreten, dann kommen Dinge in Bewegung und dann sind wir nicht mehr Teil starrer Systeme, sondern dann fängt wirklich Lebendigkeit an zu pulsieren.
Und da möchte ich auch noch was sehr Eigennütziges sagen, wenn man fragt, was kann man denn tun? Man kann auch das Evolve-Magazin abonnieren. Das klingt jetzt vielleicht als würde ich hier eine ziemlich gewaltsame Kurve ziehen, aber ich glaube, also lass es mich so formulieren, es ist unser Anspruch, hier wirklich einen Beitrag auch zu so einer Kultur zu liefern. Und wir sind auf Unterstützung angewiesen. Wir haben gerade eine Initiative, wo wir unsere Abos von 1.500 auf 3.000 erweitern wollen. Und wir werden unser Dialogangebot, das das Magazin genauso wie das Radio ausmacht, nur wirklich aufrechterhalten können, wenn wir hier wirklich auch Leute finden, die das mithalten wollen. Und die einfachste Art, uns zu unterstützen, ist wirklich hier ein Abonnement zu beziehen. Vielleicht ganz kurz gesagt, unsere Website www.evolve-magazin.de, dort kann man das auch gerne online innerhalb von 2 Minuten bestellen. Das ist ja eine Bitte auch von uns, weil wir, um diesen Dialog weiterzuentwickeln, auch dieses Dialogangebot weiterhalten wollen. Und neben dem natürlich, je nachdem, wo Menschen sind, eine Dialogkultur zu entwickeln, die wirklich auch diese Bewusstseinstiefe mit hält und mitentwickelt, die, glaube ich, die Welt, so wie sie es heute brauchen. Es gibt viele Initiativen in diese Richtung und viele wirklich auch sehr gute Initiativen, und hier wirklich aktive Schritte zu gehen und dann gemeinsam darüber zu reden, wie wir gemeinsam weitergehen können. Ich glaube, das ist zumindest ein Teil der Antwort.
Und wenn Sie Interesse daran haben, sich mit anderen Lesern auszutauschen zu den Themen dieses Heftes, wir werden Mitte September bis Anfang Oktober auch wieder zur aktuellen Ausgabe Evolve-Salons in insgesamt 12 Städten und einmal virtuell anbieten. Finden Sie auch auf der Magazin-Webseite die Termine. Ein Teil der Termine wird erst in den nächsten Tagen eingepflegt, aber da können Sie sich dann aktuell informieren, an welchen Orten wir schon lokale Gesprächsangebote machen können. Denn mit dem Magazin fängt eigentlich alles erst an.
Insofern herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Nadja, dass du auch hier mit im Studio warst.
Danke.
Und ich glaube, Sie haben es gemerkt, die Arbeit am Magazin hat uns mächtig Spaß gemacht. Ich hoffe, das Lesen macht auch mächtig Spaß. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.